Vor dem Gottesdienst treffen wir uns morgens hier meistens zum Beten. Mit allen, die am Gottesdienst beteiligt sind. Ich habe heute Morgen mich so gefreut, die Leute zu sehen, die sich hier einbringen und die mit ihren Gaben und Fähigkeiten sich hier einbringen, mit ihren Gaben, das, was sie so haben. Und jetzt kurz vom Gottesdienst bekam ich nochmal einen kleinen Stupser durch einen kleinen Impuls einer lieben Schwester. Und ich hatte gerade so gedacht, dass es einfach ein Geschenk ist, mit Menschen zusammen zu sein, Reich Gottes zu bauen, dass da nicht nur einer ist, das ist keine One-Man-Show. Da sind Leute, die hier Musik machen, da sind Leute, die an der Technik sind. Und ich habe mir gedacht, dass wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, dass mindestens 5 Leute zu jedem dieser Leute, die an der Technik sind, immer sagen, danke, dass du das hier machst. Danke, dass du dich hier einbringst bei dem Lobpreisteam, bei den Moderatoren, dass sie mal, jetzt kein Applaus, sondern nachher mal ganz jemandem in die Augen zu schauen. Das hat auch einen Grund. Es kommt nachher auch im Predigtext vor, von Angesicht zu Angesicht. Ich werde nämlich heute über den Segen Gottes sprechen. Das ist was anderes, ob man sagt, man hat das so, die Gegenwart Gottes ist da und so weiter. Aber es ist etwas anderes, Gott von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und einem Bruder, einer Schwester in die Augen zu schauen und zu sagen, danke, dass du dich hier einbringst. Und zu wertschätzen, was Christus in dir tut und durch dich tut. Und wenn du jetzt an den, da ist ja die Kamera. Ihr könnt es vielleicht auch in die Kommentarleiste eintragen. Danke für die Leute, die hier sitzen, direkt vor mir, die an der Kamera sind, die bei YouTube das alles möglich machen, die hinten den Beamer machen, die Technik machen. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir leben seit 1,5 Jahren in Corona. Und deshalb, es gab einen Gottesdienst mal, wo es nicht geklappt hat, dass wir online sein konnten. Was ist das für ein Aufwand gewesen für die Menschen, die das alles ehrenamtlich machen? Das möchte ich einfach mal an dieser Stelle wertschätzen. Und da möchte ich mal an dieser Stelle einfach Danke sagen. Und es geht mir nicht darum, jetzt einen Applaus zu, das wäre auch angemessen. Machen wir einfach mal einen ganz kurzen Applaus, ja? Genau. Aber wichtiger ist mir, dass wir nach dem Gottesdienst hingehen und zu dem einen oder anderen mal sagen Danke. Und ich wünsche mir, dass jeder von den Leuten, die sich hier einbringen, mindestens an jedem Finger einen hat, der heute mal Danke zu ihm gesagt hat. Okay? So, liebe Gemeinde, ich darf euch noch auf einen anderen Punkt. Das ist die falsche Folie. Wenn dein Name und nur, das ist auch richtig, auf jeden Fall. Gott wirkt Wunder unter uns. Halleluja. Das haben wir gerade gesungen, darüber sind wir dankbar. Aber jetzt bitte ich euch kurz, meine Predigtfolie einzubauen. Kann ich jetzt hier? Zack. Ich versuche es jetzt nochmal. Jetzt. Eins zu weit. Dankeschön. Liebe Gemeinde, ich habe das letzte Woche schon angekündigt. Wir werden in der kommenden Woche, also in der übernächsten Woche, Ingolf Elzel hier zu Gast haben. Und wenn sich Leute aufregen, dass das zu spät kommuniziert wurde, das haben wir erst letzte Woche entschieden. Also bitte habt da Nachsicht mit uns. Ich habe schon wieder empörte Nachrichten bekommen, dass das zu spät kommuniziert wurde. Wir haben es erst letzte Woche entschieden und sofort kommuniziert. Ja, also wir haben den Eindruck gehabt von Gott, das ist dran, dass wir hier einen Schritt machen und sind dem gefolgt. Ingolf Elzel hat sowieso Zeit gehabt, das ist schon ein kleines Wunder, dass so ein Mensch, der viel unterwegs ist, da sein kann. Es geht darum, wir wollen einfach einen Akzent setzen, auch einen geistlichen Impuls setzen bei uns in der Gemeinde. Das, was in den letzten Jahren hier in der Gemeinde passiert ist, einfach auch nochmal zu einem Punkt zu bringen und sagen, da wollen wir abschließen. Wir wollen geistlich abschließen, wollen das auch zu einem Punkt bringen. Jeder ist da auch selbst herausgefordert, zu schauen, wo habe ich noch Dinge, die ich vielleicht noch klären muss. Und dazu haben wir Ingolf Elster eingeladen, der zum Thema Vergebung, Versöhnung etwas sagen wird. Bitte tragt euch diese Termine ein. Wir werden auch in dieser kommenden Woche nochmal ein Newsletter verschicken und nochmal eine andere kleine Erinnerung. Da könnt ihr auch schon mal gespannt drauf sein, was da bei euch dann kommen wird. Haben wir uns was einfallen lassen. Also freut euch drauf. Ihr werdet daran noch einmal dran erinnert werden. Es ist kommuniziert worden. Es ist das zweite Mal für die Leute, die an der Stelle auch sich gerne mal erschauffieren. So, dann jetzt aber sind wir in der Predigtreihe, in der Predigt für heute und ich starte wie immer mit Gebet. Das soll kein Ritual sein, sondern einfach, das ist mir wichtig, deswegen bete ich jetzt. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Ich danke dir dafür, dass du in der letzten Woche mir Dinge aufs Herz gelegt hast und ich bitte dich, dass du mir viel Gnade gibst, das rüberzubringen, das auf den Punkt zu bringen. Und ich bitte dich, dass Menschen, die jetzt hier sind oder die das in der kommenden Woche sich anschauen auf YouTube oder die CD hören, dass sie davon etwas mitnehmen können für ihr Leben. dass du zu ihnen sprichst dadurch. Amen. Gottesdienst also, da sind wir in der Predigtreihe gerade dabei. Vier Gründe, warum wir das so machen. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wie wäre das wohl, wenn jemand aus dem Weltall uns hier sonntags so beobachten würde, so der von Gemeinde und Kirche gar keine Ahnung hat, so ein Alien, der sich die Frage stellt, was machen die ja da eigentlich jeden Sonntag so? Warum treffen die sich da so? Was hat das für einen Sinn? Und es müsste ja nicht ein Alien sein, aber es gibt ja auch vielleicht einen Nachbar oder einen Freund, der sagt, was machst du da eigentlich jeden Sonntag? Und was ist dann deine Antwort darauf? Ja, was mache ich da eigentlich? Ich bin da jeden Sonntag wieder da und da gibt's da eine Predigt und da gibt's Lobpreis und so Zeugs. Und ja, warum mache ich das eigentlich? Und dafür ist eben diese Predigtreihe gedacht, dass du dir selber darüber nochmal Gedanken machen kannst und dass wir miteinander sprachfähig werden. Warum feiern wir eigentlich Gottesdienst? Und das nicht einfach so mal ein netter Vortrag, sondern vom Wort Gottes her zu schauen, warum machen wir das eigentlich, was wir hier tun? Ich habe letzte Woche euch schon diesen Predigtext, diesen Impulstext quasi mitgegeben aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. In diesem kurzen Vers oder Versen steckt sehr, sehr viel drin, warum wir das hier alles tun sollen. Es wird deutlich, wir sollen uns gegenseitig anreizen zur Liebe. Wir sollen nicht wanken, steht dort. Also das bedeutet, alleine Christ sein auf weiter Flur, kann man schon mal anfangen zu wanken. Da kann das schon mal schwammelig werden. Da braucht man Menschen, die einen wieder stabilisieren. Und dieses Aufeinander Acht haben passiert nur da, wo man auch Gemeinschaft hat. Ich kann auf meinen Bruder, auf meine Schwester Acht haben, wenn ich ihn oder sie treffe. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns einander begegnen, dass wir Gottesdienste feiern, wo wir uns sehen, wo wir miteinander sprechen, wo wir miteinander Lobpreis feiern, wo wir Gott anbeten. Das haben wir in der ersten Predigt von Daniel gehört. Warum ist das so wichtig, dass wir Gott miteinander anbeten? Über die gemeinsame Anbetung Gottes passiert viel mehr an Gemeinschaft, als wir uns das manchmal vorstellen. Ich bin in geistlich-charismatischen Veranstaltungen gewesen, wo Leute aus allen möglichen Kirchen waren. Katholisch, evangelisch, orthodox, Baptisten, Pfingstler, freie Charismaten. Also der ganze Haufen, was man sich so vorstellen kann. Die würden theologisch gar nicht miteinander auf ein Brett kommen. Wenn man anfangen würde, dogmatisch zu streiten, dann würden die sich in ihre Köpfe kriegen. Aber wenn sie anfangen, miteinander Gott zu loben, über die gemeinsame Anbetung, über das Berühren der Herrlichkeit Gottes, passiert Verbindung, passiert Gemeinschaft. Und man ist danach nicht immer einer Meinung. Waren übrigens die Jünger damals auch nicht, die 12. Aber trotzdem war etwas Verbindendes da. Oder das Wort Gottes zu hören, da habe ich letzte Woche etwas zu gesagt, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich kann man die Versammlung verlassen. Natürlich kann man sagen, okay, ich habe damit nichts mehr zu tun und so weiter und so fort. Da gibt es manchmal auch gute Gründe. Ich bin krank zum Beispiel oder in Corona-Zeiten war es manchmal auch gut, eben zu Hause zu sein. Das haben die äußeren Umstände von uns abverlangt. War nun mal so. Aber jetzt ist ja wieder was möglich. Und das ist wichtig, dass wir uns da herausfordern lassen, zu sagen, okay, wir kommen doch wieder zusammen, wie auch immer. Und eben nicht losgelöst zu leben, den Glauben. Losgelöst, ohne andere Schwestern und Brüder. Wer sich Christ nennt, wer zu Christus gehört, braucht Gemeinschaft. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen, mit denen er in Kontakt ist. Was ist denn das für ein Zeugnis, wenn ich sage, ich bin Christ, aber ich gehe zu keiner Kirche? Ich habe überhaupt keine Gemeinschaft. Das ist ein Paradox, eigentlich passt das nicht. Und der Glaube, auch das evangelistische Zeugnis von uns als Christen, nimmt Schaden. Darum ist die Gemeinschaft der Gläubigen, darum ist Beziehung das absolute Kernthema, wo der Feind reinschlagen will. Das ist in Familien so, das ist in Gemeinden so. Beziehung zerstören, das ist das, was er am besten kann oder möchte. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, dass wir auch geistig darauf achten, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, aber auch in unserer Gemeinde darauf zu achten, dass Beziehung wieder hergestellt wird, wo sie kaputt gegangen ist. Das passiert über Vergebung, das passiert über Versöhnung. Da gibt es ganz, ganz viel an, ich sag mal, Werkzeug, was wir als Christen da auch mitbekommen haben. Wir müssen nicht bei unserer Verletzung stehen bleiben. Wir müssen nicht bei dem stehen bleiben, was irgendjemand mir mal vor 10 Jahren angetan hat. Sondern ich habe als Christ einen Werkzeugkoffer vom Wort Gottes her, wo ich reingreifen kann und sagen, danke Gott, dass du mir das schenkst. Und deswegen kann ich wieder weitermachen, kann ich wieder weiterleben. Stellt euch mal vor, der arme Paulus hätte sich davon behindern lassen. Paulus hat gesagt, ich habe ganz viel Leid erlebt, ich habe Schläge erlebt, ich habe Verfolgung erlebt, ich habe Brüder und Schwestern gehabt, die mich verraten haben. Und wenn er dabei stehen geblieben wäre, bitter, verzweifelt, wäre das Evangelium, hätte sich nicht verbreitet. Aber er hat gesagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das hat er sicherlich nur einmal gesagt. Im Philipperbrief hat er es gesagt und hinterlassen. Aber das sicherlich häufiger für sich immer wieder neu ausgesprochen. Ich vergesse, was hinter mir ist. Und ich mache mich aus, ich richte mich aus auf das, was vor mir liegt. Weil ich kann nur nach vorne hin leben. Und nicht, das, was in der Vergangenheit war, ist vorbei. Das ist ein großes Fund, was wir als Christen haben, eine neue, diese Hoffnung. Und darum eben diese Frage, warum wir Gottesdienste feiern, wo wir uns da miteinander auch wieder zusammen ausrichten. Es geht nach vorne, es geht wieder voran. Heute der dritte Grund. Wie gesagt, die ersten beiden Gründe haben wir schon in Predigten behandelt. Gemeinsam unter dem Segen Gottes stehen. Der Segen Gottes ist ja das, was meistens immer am Ende des Gottesdienstes passiert. Alle stehen schön brav auf. So, macht ihr es nicht. Und dann wird ein Segensgebet gesprochen. Und das ist ja die Frage, was ist das eigentlich? Ist das ein liturgischer Rausschmeißer? So ein quasi ein sanfter Tritt mit den Hintern. So, jetzt kannst du deine Sachen unterm Tisch zusammenfriemeln, damit du jetzt gleich wieder rausgehen kannst. Du kannst dich schon mal freuen auf den Kaffee oder mit wem du unbedingt noch was besprechen wolltest. Übrigens, denkt heute dran. Ihr sagt heute einigen Leuten Danke, ja? Also, das ist es das? Was ist der Segen am Ende des Gottesdienstes? Ich bin schon in hunderte Gottesdienste gegangen und ich habe mich in der letzten Woche manchmal gefragt, also was ich jetzt da gelesen habe, vorbereitet habe, Mann, das hätte ich gerne vor 10 Jahren schon mal wissen wollen. Ich hoffe, die Spannung steigt bei euch, was ich euch jetzt gleich sagen werde. Für mich war das tatsächlich häufig so. Ich sage, okay, wenn ich weiß, jetzt kommt der Segen, der aaronitische Segen, dann weiß ich jetzt gleich Ende. Bei mir war das so, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich gleich endlich raus. Der hat sowieso schon so lange gepredigt und die Lobpreis war heute auch nicht so gut und so, aber jetzt kann ich gleich endlich raus. Und der neben mir hat auch noch Achselschweiß und so. Ja, endlich ist es zu Ende. Nein, es ist viel, viel mehr. Wir wollen uns jetzt mal den Text anschauen, die Kardinalstelle zum Thema Segen, und zwar aus dem Alten Testament, 4. Mose 6, wo es heißt, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass sie sie segnen. Das ist ein Text, der sehr, sehr, sehr alt ist. Auch in der, im Volk Israel total verwurzelt. Aaron und seine Söhne, das waren die Priester im Volk Israel. Und das war immer das, was sie am Ende des Gottesdienstes dem Volk zusprechen sollten. Am Ende des Gottesdienstes sollte das stehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der dritte Satz, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 3 Segenssprüche. Und es wird deutlich in diesem Text, dass es nicht auf Aaron an sich ankommt. Aaron war derjenige, der das im Auftrag Gottes tut. Aaron war Priester, der Vermittler zwischen Volk und Gott. Aber nicht Aaron war magisch, so nach dem Motto, wie das ja bei uns in manchen charismatischen Kreisen der Fall ist, wenn Bruder X und wenn Schwester Y, wenn die mich gesegnet haben, also dann Nee, wir leben in einer anderen Dimension, nämlich Priestertum aller Gläubigen. Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist Priester. Ja, es geht nicht darum, zu irgendwelchen charismatisch gesalbten Brüdern und Schwestern zu gehen. Ich habe nichts dagegen, dass ihr da hingeht, aber mit der Erwartung, dass da ein magisches, was weiß ich, was passiert, das nimmt dieser Text uns schon die Grundlage dafür, weil Gott es ist, der segnet. Gott segnet, nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern so sage ich, der Herr, soll das passieren. Ich bin der, der dahinter steht, sagt Gott. Das ist die Autorität. Schauen wir uns das mal genau an. Er segne dich und behüte dich. Was ist das? Was ist Segnen? Ich habe einen kurzen Artikel gefunden von meinem sehr geschätzten theologischen Lehrer von meiner Hochschule, wo ich studiert habe, Dr. Uwe Swarath. Er hat gesagt, Segnen, das ist eine Art zu sprechen. Segnen ist nicht, ich wünsche dir was Gutes, nicht ich bin Subjekt, sondern Gott ist Subjekt des Segens. Beim Segnen tritt der menschliche Sprecher hinter sein Handeln zurück und macht Platz für den, um dessen Handeln es eigentlich geht. Er macht Platz für Gott. Das ist doch ein krasser Gedanke. Hier am Ende des Gottesdienstes, bei uns ist es üblich, dass der Moderator hier den Segen spricht. In anderen Kirchen ist es üblich, dass der Priester, der Pfarrer den Segen spricht. Und es geht nicht um den Priester, den Pfarrer oder den Moderator, sondern es geht, stell dir das vor, Gott spricht es dir zu für die kommende Woche. Es ist ein Zuspruch Gottes für dich. Und wenn Gott segnet, was passiert da? Wir sind hier in den fünf Büchern Mose unterwegs. Und wenn wir uns zurück ganz am Anfang uns Gedanken machen, das ist mich ganz, ganz häufig sehr spannend in der Bibel zu schauen, wo kommt ein Wort oder ein Begriff oder eine theologische Sache für das erste Mal vor. Und es ist gleich am Anfang, im ersten Buch Mose, in der Urgeschichte. Gott schafft etwas und er sieht es und er sagt, es ist gut. Es ist gut und er segnet es. In 1. Mose 1, Vers 21, und Gott sah, dass es gut war, und Gott, die ganzen Tiere und das Gewürm auf, und Vögel und alles Mögliche. Und heißt in Vers 22, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da war aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Gott segnete sie und sprach. Das ist das erste Mal, wo er anfängt zu segnen. Das sind die lebenden Tiere und so weiter. Gott sieht etwas. Und dann fängt er an, das zu segnen. Und in Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und so weiter und so fort. Bei jeder Hochzeit hört man diesen Text. Gott segnet. Gott sieht sich sein Werk an, Schritt für Schritt, und ist begeistert. Und das ist nicht so wie bei uns Menschen, wenn ich sage, ich als Laienhandwerker habe meinetwegen irgendwas Schönes, Tolles gemacht. Und dann stelle ich mich da hin und sage, boah, habe ich das gut gemacht. So, das ist ja so, wie wir denken manchmal so, ja, wir brauchen ein bisschen Selbstbestätigung, so ich motiviere mich selbst, so, ne? Also, ich weiß nicht, wie es so bei euch ist, aber wenn ich irgendwas gut hingekriegt habe, ich denke manchmal so, könnte man besser machen, ich bin dann auch nicht so der Handwerker, aber das eine oder andere gelingt mir ja dann doch. Und dann stelle ich mich so zurück und sage, wow, cool gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, also, aber glaubst du, dass das der Grund ist, warum Gott das tut? Ein allmächtiger, ein allwissender Gott hat das gar nicht nötig. Der weiß, dass das perfekt ist, dass das richtig gut ist, was er gemacht hat, weil besser geht's nicht. Ich habe das in der letzten Woche auch schon angedeutet in der Predigt. Wenn wir uns die Schönheit des Universums anschauen, wenn wir uns anschauen, wie wunderbar unser Auge gemacht ist, wenn wir uns anschauen, wie wunderbar es ist, dass ich einer von 5 Millionen bin. Ich bin einer von 5 Millionen. Es gab die Eizelle meiner Mutter und dann gab es mich. Und ich habe das Rennen gewonnen. Ja? Ich habe das Rennen gewonnen. Ich. Da waren 5 Millionen andere. Und was dann passiert ist, in 9 Monaten, dass da Leben entsteht, dass da etwas Wunderbares entsteht, das ist perfekt. Und wenn ich mir anschaue, ich habe das in der letzten Woche nochmal nachgeschaut, in einer Predigt gehört, es gibt so viele Sterne, wahrscheinlich im Universum, dass das mehr sind als Sandkörner an den Meeren. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und der Gott sagt, ich habe das alles geschaffen. Also wenn jemand Recht dazu hätte zu sagen, Alter, was bin ich gut? Dann wäre das Gott. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum das in der Bibel steht. Es steht deshalb in der Bibel, weil Gott schaut es sich an und er schaut die Schöpfung an, er schaut uns als Geschöpfe an und das ist der Sinn, Gott freut sich. Gott freut sich über das, was er geschaffen hat. Und das ist ein entscheidender Punkt, den ich vielleicht schon mal setzen möchte. Wenn du in den Spiegel schaust, wenn du quasi, vielleicht auch nicht nur im Spiegel, sondern dich selbst so anschaust, so in einer stillen Minute, ganz viele von uns haben Minderwertigkeitsgefühle, haben Minderwertigkeitskomplexe, fühlen sich nicht so gut wie XY, vergleichen sich, haben irgendwas Schweres in der Vergangenheit erlebt. Und Gott schaut dich an und schaut mich an und sagt, es ist sehr gut und freut sich. Das ist Segen. Das ist Segen. Und als ich das in der Predigtvorbereitung nochmal so mir vorgestellt habe, ich bin jetzt 43 Jahre. Ich merke an vielen Stellen, wie mich Dinge einholen, die sind 30, 40 Jahre vorbei. Wo Dinge wieder hochkommen, wo ich manchmal denke, Mann, woher kommt das denn eigentlich? Und wenn ich mir dann vorstelle, ich darf mich in die Gegenwart des Schöpfers stellen und darf mir das zusprechen, da bin ich ganz am Anfang, ehrlich gesagt, an einigen Stellen, mit meiner Geschichte. Aber das verändert etwas. Gott freut sich über dich und über mich. Und es bedeutet nicht einfach so, er freut sich, sondern ich habe es mal in einer Predigt gehört, Gott ist entzückt. Das ist ein viel schöneres Wort. Gott ist entzückt über dich und über mich. Das ist nicht so lapidar, so Gott findet dich ganz gut und die anderen alle auch. Sondern Gott ist entzückt. Kannst du das aushalten? Kannst du dir das vorstellen, dass Gott entzückt ist über dich? Wenn nicht, dann nimm vielleicht diesen einen Punkt aus dieser Predigt heute mit. Gott ist entzückt über dich. Wenn wir denn im Alten Testament weitergehen, wo das mit dem Segen weitergeht, könnte man viele Dinge rausnehmen, aber ich möchte bei Isaak einhaken. Segen ist da, wo es um Erbe geht, wo es darum geht, ein Leben geht zu Ende und ich gebe den Segen, das, was ich habe, gebe ich an einen Sohn oder an zwei Söhne weiter. Und das ist die Geschichte von Isaak und seinen beiden Söhnen Jakob und Esau. Das waren Zwillinge. Jakob ist derjenige, der quasi dem Älteren an der Ferse, an den Hacken sich festgehalten hat. So stellt man sich das hervor. Er ist der Fersenhalter. Die sind gleich zusammen miteinander rausgeschwupst. Erst der eine, dann der andere. Und der andere hat sich festgehalten. So der Jakob. Fersenhalter. Und als Isaak im Sterben liegt, da geht es darum, wer kriegt den Segen. Und eigentlich wäre Esau als Erstgeborener dran mit dem Segen. Und er wird dann auch er wird losgeschickt, damit er ein Wildbrett macht für seinen Vater. Der wird sich da richtig drüber freuen. Der Vater ist blind, kann nicht mehr gut sehen und weiß, dass sein Leben zu Ende geht. Und Jakob betrügt seinen großen Bruder quasi um den Segen. Er sagt, ich möchte den Segen haben. Er schlachtet einen Schaf und macht sich dieses Fell um den Arm, um den Arm seines Bruders zu imitieren, weil sein Bruder sah ein bisschen anders aus. Er war so ein Muttersöhnchen. Und Esau war so ein richtiger Mann, so bärtig und arm, total gut, der hat bei den Hormonen einfach ein bisschen mehr abbekommen, so, und das hat er quasi imitiert. Dann hat er auch sich das alles an, es heißt dort am Hals und an den Armen. Und Jakob hatte sich da so sehr nach gesehnt, den Segen des Vaters zu bekommen. Es bedeutet nämlich wirklich einfach den Zuspruch Gottes zu bekommen. Es bedeutet, ja wirklich zu sagen, ich habe das Leben gelebt und ich gebe es weiter. Und das ist etwas, was Jakob sich unbedingt von seinem Vater wünscht. Auch hier sind zwei Söhne und der eine, der Esau, hat die ganze Liebe und Empathie des Vaters bekommen. Esau. Und Jakob hat das nicht bekommen. Er hatte ein Defizit in sich. Er sagt, aber ich brauche das. Ich brauche den Segen von Gott. Ich will unbedingt den Segen haben. Und gehe dafür ein, das Risiko ein, dass mein Bruder sauer auf mich ist. Und später, als Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder ist, da fängt er nachts an zu kämpfen mit einem. So eine weitere Geschichte. Nachts am Fluss Jabok. Da heißt es dann dort, in Genesis, also 1. Mose 32, da rang einer mit ihm. Also ein Ringkampf. Und es ging die ganze Nacht. Und er sagte dann irgendwann derjenige, lass mich los, ich will gehen. Und er sagt, Jakob, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Du musst mich segnen. Du musst mich segnen. Und dann fragt er, wie heißt du? Er sprach, ich heiße Jakob. Und der mit ihm rang, heißt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und es wird deutlich, er hat mit Gott gerungen. Er hat gesagt, Gott, ich brauche deinen Segen. Gott, ich will deinen Segen. Um alles in der Welt will ich deinen Segen. In diesen Texten wird also deutlich, was Segen ausdrückt. Auf der einen Seite Gott freut sich, auf der anderen Seite eben dieses auch von Gott Zuwendung zu bekommen, etwas zu erben, etwas mitzunehmen. Und darum spricht das uns Menschen so an. Darum spricht uns das auch in der heutigen Zeit so an. Es gibt in uns Menschen etwas, diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach Zuspruch, dieses Bedürfnis, dass mir jemand zuspricht, ich habe Raum zu leben für dich. Du bist einzigartig, ich freue mich an dir. Und ich werde dir einen Raum zum Leben schaffen, in dem du gedeihen kannst, in dem du aufblühen kannst. Wenn wir das mal vor Augen haben, bei einer Erbschaft ist es ja so, das, was der Vater erarbeitet hat, was er an materiellen Gütern erarbeitet, das darf weitergegeben werden. Das ist zum Leben da. Das darf man gestalten. Und das ist im Idealfall auch das, was Eltern ihren Kindern zusprechen. Du bist wundervoll. Du bist für mich sehr, sehr wertvoll. Ich bin für dich da. Und für ein Kleinkind ist dieses zugewandte Gesicht der Eltern von ganz großer Bedeutung. Ein Kind kann das noch nicht in Worte fassen, was es braucht. So nach dem Motto, ich brauche deine liebe Mutter. Ich brauche deine liebe Vater. Das kann es gar nicht in Worte fassen. Ein Kind erfährt seinen Wert dort, wo Eltern das Kind anstrahlen. Wo es angelächelt wird. Wo es Zuwendung erlebt. Es kann es nicht in Sprache fassen, aber es kann, spürt es. Und deswegen berühren uns diese Texte. Wo jemand sich danach sehnt, ich will den Segen. Das wollen wir irgendwie alle. Das steckt in uns drin. Und dieses Kind, das es noch nicht aussprechen kann, kriegt durch die Zuwendung des Vaters, der Mutter mit, ich bin geliebt. Ich habe einen sicheren Platz auf dieser Erde und muss darum nicht kämpfen. So ist es im Idealfall. Ich weiß, dass es nicht immer funktioniert. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wenn ich oder du dort ein Defizit in unserem Herzen spüren, dass wir mit diesem Defizit zu unserem Vater im Himmel kommen, dass er das ausfüllt. Und aus dieser ganzen Sache wird auch deutlich, dass wir uns den Segen nicht selber zusprechen können. Segen muss uns zugesprochen werden von jemandem. Wir können uns nicht selber segnen. Da heißt es dort, dass wir von dem Bösen behütet werden. Da kommt dieses Bild von einem Hirten. Das Volk Israel war in der Wüste unterwegs. Viele Gefahren, viel Bedrohung. Psalm 23, haben wir eine ganze Predigtreihe drüber gemacht, Anfang des Jahres. Gott beschützt uns, spricht er uns hier zu. Er achtet auf uns. Das hier an dieser Stelle nur ganz kurz gestreift. Denn der zweite Punkt, sein Angesicht leuchtet über uns. Das ist das, was im zweiten Teil uns zugesprochen wird. In dieser Stelle geht es eben um die persönliche Beziehung zu Gott. Es ist nämlich ein Unterschied zu glauben, dass Gott gegenwärtig ist. Es ist nämlich theologisch, dogmatisch klar, überall, wo wir hingehen, ist Gottes Gegenwart. Überall. Ob wir im Bett liegen, ob wir im Gottesdienstraum sind, ob es uns gut geht oder schlecht, Gott ist überall da. Aber ob wir uns ihm zugewandt sind und ob er uns zugewandt ist, das ist ein großer Unterschied. Wir können jetzt alle in diesem Raum sein und ich bin jetzt quasi in eurer Gegenwart. Aber ich kann mich im Idealfall immer nur einem Menschen zuwenden, nach dem Gottesdienst zum Beispiel, einen nach dem anderen. Das ist ein Unterschied. Ob wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen, darum auch nochmal der Hinweis, was ich eingangs sagte, den lieben Schwestern und Brüdern mal von Angesicht zu Angesicht Danke zu sagen. Und hier geht es um das leuchtende, strahlende Angesicht Gottes, was jeder Einzelne erfahren soll. Es ist nämlich so, dass diese Segenssprüche alle im Singular geschrieben sind. Da heißt es nicht einfach, Gott, das ganze Volk soll gesegnet werden. Ja, natürlich das ganze Volk, aber der Herr segne dich. Und er erhebe sein Angesicht über dir. Also du selbst darfst das hören. Du selbst als Teil des Volkes Gottes sollst angesprochen werden, sollst erleben, dass Gottes Angesicht über dir anfängt zu leuchten und über dir strahlt. Wenn wir an Mose zurückdenken, Mose, der das Volk Gottes durch die Wüste geführt hat, am Berg Sinai darum gebeten hat, Gott, bitte lass mich dein Angesicht sehen. Bitte lass mich dein Angesicht sehen. Und Mose, 2. Mose 33 sagt Gott dann, nein, das geht nicht. Du kannst nicht mein Angesicht sehen. Und es ist jetzt eine Spannung. Was ist denn jetzt? Können wir Gottes Angesicht sehen oder können wir es nicht sehen? Mose konnte es nicht sehen, durfte es nicht sehen, er wurde in eine Spalte, er durfte Gott nur von hinten sehen quasi. 2. Mose 33 heißt es, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf den Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst mir hinterher sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Das Problem ist nämlich, ein sündiger Mensch kann mit der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes nicht zusammen sein. Geht nicht. Du kannst nicht Feuer und Wasser zusammenpacken. Eins von beiden wird gewinnen. Wenn du genug Feuer hast, wird das Wasser verdampfen. Wenn du genug Wasser hast, wird das Feuer ausgehen. Beides zusammen geht nicht. Das ist das Problem. Und dennoch ist es ja möglich. Und deswegen ist es so wichtig, sich vor, also steht dieser Text ja hier da. Und es ist so wichtig, an der Stelle uns vor Augen zu führen, wann wird dieses Gebet gesprochen? Dieses Gebet wird am Ende des Gottesdienstes gesprochen. Wenn wir uns den Gottesdienst im Alten Bund vorstellen, dann ist es so, dass vorher ganz, ganz viel passiert ist im Gottesdienst in Israel. Es gab Opfer, es war eine ganz blutige Angelegenheit, da sind Tiere geopfert worden und so weiter und so fort. Und warum ist das passiert? In den Gottesdiensten gab es diese Zeremonien der Opfer. Da ist Blut geflossen. Das sind alles Zeichen gewesen dafür, dass Sünde ein ernstes Thema ist für Gott. Und dass Vergebung nicht einfach billig zu haben ist. Das wäre billige Gnade. So dachte ich, Schwamm drüber. Da sterben Tiere, stellvertretend für uns. Darum am Ende des Gottesdienstes wurde dieses Gebet gesprochen. Das wurde thematisiert im Gottesdienst. Die Menschen ohne Gott leben ein gottloses Leben. Aber Gott will kein menschenloses Leben leben. Und deshalb hat er im Alten Israel all diese Opfer angeboten, um die Beziehung wiederherzustellen. Das war damals die Möglichkeit, Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Das war der Sinn. Und es war deutlich, dass es nicht darauf ankam, dass man viel tut oder macht, sondern dass eben hier etwas Stellvertretendes passiert. Und es ist wichtig, dass wir mit der neutestamentlichen Brille das sehen und das für uns in Anspruch nehmen können, warum wir davon ausgehen dürfen, dass das Angesicht Gottes über uns leuchtet, obwohl Sünde da war. Nämlich es ist ein Opfer passiert. Und jetzt ein ganz kurzer Ausblick aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Der Hebräerbrief bezieht sich auf die Opferrituale im Alten Bund. Er meint Jesus, hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt. Und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seinen Füßen gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Und das spricht der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefes, dir und mir zu. Es ist ein Opfer passiert. Ohne dieses Opfer dürften wir es nicht wagen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wag es ja nicht, ohne Jesus in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wag es ja nicht, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ohne Christus oder in Christus. Du brauchst Christus. Das ist das, weshalb wir uns das zusprechen dürfen, als Schwestern und Brüder, als diejenigen, die sagen, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Deswegen darf ich mich überhaupt nur Christ nennen. Weil Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Weil ich neues Leben bekommen habe. Deswegen, und es dieses eine Opfer gibt. Deswegen darf ich glauben und darf ich mir das auch zusprechen lassen, dass Gottes Angesicht strahlt über dir und über mir. Warum? Weil ich immer alles richtig gemacht habe? Mm-mm. Weil du immer alles richtig gemacht hast? Mm-mm. Weil Jesus alles richtig gemacht hat. Für dich und für mich. Das ist das, weshalb wir davon ausgehen können, dass wir ein strahlendes Angesicht Gottes über unserem Leben haben dürfen. Dass wir uns zusprechen lassen, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Das war das Wort, was Jesus gehört hat. Das ist das Wort, was wir in Christus uns selber zusprechen dürfen. Der Vater im Himmel kann dich anleuchten. Er ist begeistert über dich, er ist entzückt über dich. Also das ist das, was in diesem Punkt drin ist. Und dann heißt es im dritten Segen, und er gebe dir Frieden. Shalom, das hebräische Wort Shalom. Da geht es um nicht einfach nur Frieden als das, wie wir das häufig in unserem Sprachgebrauch benutzen, Abwesenheit von Krieg zum Beispiel. Sondern es geht um die absolute und vollkommene Erfüllung dessen, was wir uns wünschen, unsere tiefsten Wünsche. Dann heißt es, Gott gebe uns das. Geben kann man auch übersetzen mit schaffen oder aufrichten. Also es umfasst nicht nur, der Friede wird aufgerichtet von Gott. Er wird geschaffen von Gott. Für uns selbst. Und hier sind zwei Dimensionen deutlich, die hier wir im Blick behalten müssen. Das erste ist, dass dieser heilsgeschichtliche Frieden, dass wir mit Gott Frieden haben, das ist das Erste. Allumfassender Friede mit Gott. Das ist also eine heilsgeschichtliche Dimension. Und das Zweite ist eben auch, wie das im Hebräertext ganz am Anfang war, dass der Tag nahe kommt. Und das ist hier auch ein wichtiger Punkt. Der Tag kommt nahe, dass Jesus wiederkommt oder dass wir in die Gegenwart Gottes gehen, weil wir sterben. Der Tag kommt nahe. Wir stehen in einer ablaufenden Zeit, für uns persönlich, aber auch für diese Welt. Und mit Blick auf diese letzten Dinge, dass diese Welt zu ihrem Ziel kommt, dass Jesus wiederkommen wird, oder mit der Tatsache zu leben, ich bin sterblich, ich werde eines Tages sterben. Auf diesen Punkt gehen wir alle zu. Und dann zu wissen, da ist Frieden. Da ist einer, der uns hält. Ich kriege das jetzt nicht so schön hin, habe aber gestern dieses Gedicht von Rainer Maria Rilke, haben wir das auch nicht aufgeschrieben, aber Herbst heißt es. Da geht es um das Fallen. Die Blätter fallen, heißt es dazu schön. Und da heißt es am Ende, wie gut, dass dieses Fallen jemand in den Händen hält. Müsst ihr mal nachschauen. Das ist jetzt eure Hausaufgabe. Rainer Maria Rilke, wunderschönes Gedicht. Und in Jesus erfüllt sich dieser Priestersegen im Neuen Testament. Da heißt es im Epheser 2, denn er, Jesus, ist unser Friede. Jesus sagt in Johannes 14, meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Derjenige, der den Tod überwunden hat, spricht uns seinen Frieden zu. Da können wir zur Ruhe kommen. Da können wir allumfassend heil sein. Und dann heißt es nochmal ganz am Schluss, sie sollen meinen Namen auf die Israeliten legen. Die Priester sollen meinen Namen auf die Israeliten legen. Was ist das mit diesem Namensding? Sie sollen auf den Namen Gottes hin unterwegs sein. Der Name bedeutet die Person. Es geht also darum, dass Person und das Volk, also die Person Gottes und das Volk verbunden wird miteinander. Gott und sein Volk gehören zusammen. Und das ist das, was wir vom Neuen Testament her auch so leben. Als neutestamentliche Christen sind wir getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das verbindet uns. Wir sind verbunden auf diese Taufe hin. Das ist das zentrale christliche, was uns verbindet. Jeder Segen am Ende eines Gottesdienstes ist also auch eine Erinnerung daran, dass wir gemeinsam auf diesen Namen des dreieinigen Gottes getauft sind. Der Name Gottes ruht auf deinem und meinem Leben, wenn du an Jesus glaubst und wenn du getauft bist. Das verbindet uns, das macht uns zur Familie. Ich komme zum Schluss. Warum segnen wir? Warum ist der Segen ein zentraler Punkt im Gottesdienst? Warum ist das so wichtig für uns? Es ist so wichtig für uns immer wieder bewusst zu machen, dass Gott entzückt ist über uns. Dass er uns miteinander hier hineingestellt hat. Und dass egal, was in der Vergangenheit war, dass das uns nicht mit definiert und bestimmt, sondern dass wir das leuchtende Angesicht Gottes über unserem Leben glauben dürfen. Und wenn es dir mal schwerfällt, das selbst für dich in Anspruch zu nehmen, dass ich es dir zuspreche und umgekehrt. Wenn ich es nicht mehr weiß, danke immer wieder dafür, wenn du es mir zusprichst. Dass wir uns von Gott anstrahlen lassen und immer wieder bewusst haben, es ist ein Opfer von Gott vollbracht worden, dass wir das Angesicht Gottes erleben dürfen. Ich lade das Lobpreis in einem nach vorne zu kommen, dass wir Frieden haben, Frieden im Hier und Jetzt, Frieden an unserem letzten Tag, in unserer letzten Stunde, Frieden, wenn Gott seine neue Herrschaft aufrichtet, Frieden in alle Ewigkeit wegen Jesus. Wir können uns nicht selbst segnen. Wir müssen uns diesen Segen zusprechen lassen. Liebe Gemeinde, lass uns zusammen aufstehen und jetzt ein Lied singen, in dem wir das sehr schön auf den Punkt bringen. Vielen Dank an das Lobpreisteam, dass ihr das auch vorbereitet habt. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du dich zum Opfer für dich, für mich und für jeden, der das für sich annehmen möchte, gemacht hast. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir glauben dürfen, dass du dein Angesicht über uns strahlen lässt, Gott. Dass du uns segnen willst, Gott. Wir danken dir so sehr dafür, dass wir mit diesem Frieden ja wirklich ausgestattet sind, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Dass die Welt um uns herum verrückt spielen kann. Aber dass wir im Frieden leben dürfen, Gott. Danke Gott auch, wenn unsere Emotionen manchmal hoch und runter gehen, wir das manchmal aus dem Blick verlieren, dass wir uns das immer wieder auch am Ende des Gottesdienstes zusprechen dürfen. Den Frieden, der von dir kommt. Dass wir gesegnet sind, dass wir behütet sind, dass dein Angesicht über uns leuchtet, Gott. Wir danken dir, Jesus, von ganzem Herzen dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der uns in Jesus begegnet ist. Der uns in deinem Wort begegnet ist. Ich bitte dich, dass wir das immer mehr ausstrahlen. Dass diese Segensgebet am Ende nicht einfach ein Rauswerfer ist, sondern dass wir uns immer wieder davon ermutigen lassen, in die kommende Woche zu gehen, als Gesegnete. Amen.
Wir können uns den Segen nicht selbst zusprechen, aber wir können uns ihn jetzt gegenseitig zu singen. Lass uns das doch jetzt tun.